Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland, Jesus Christus. Amen. Wir hören den Predigtext aus dem 2. Korintherbrief im 4. Kapitel. Daher lassen wir in unserem Eifer nicht nach. Denn Gottes Barmherzigkeit trägt uns. Ulrich, ich bitte dich mal, den Text vorzulesen. Ich habe eine Augenoperation hinter mir und der Text ist mir zu klein.
Ab Vers, wie viel hast du?
Kapitel 4, Vers 2 kommt jetzt.
Wir haben uns von aller Scheu und Unaufrichtigkeit losgesagt. Wir handeln nicht hinterhältig und verfälschen das Wort Gottes nicht, sondern lehren offen die Wahrheit. So empfehlen wir uns vor dem Angesicht Gottes, dem Urteil aller Menschen. Wenn unsere Heilsbotschaft trotzdem verhüllt ist sie nur denen verhüllt, die verloren gehen. Denn der Gott dieser Weltzeit hat das Denken der Ungläubigen verblendet. So strahlt ihnen der Glanz der Heilsbotschaft nicht auf, der Botschaft von der Herrlichkeit Christi, der Gottes Bild ist. Wir verkündigen nämlich nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als den Herrn, uns aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn der Gott, der sprach, aus Finsternis soll aufleuchten, er ist in unseren Herzen aufgeleuchtet, damit wir erleuchtet werden zur Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Diesen Schatz tragen wir in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt.
Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Wir nehmen Platz. Liebe Brüder und Schwestern, das ist ein Lichttext, den wir uns gerade angehört haben. Da ist von Verblendung die Rede. Der Gott dieser Welt lässt das Licht nicht eindringen in die Herzen der Ungläubigen. Dann ist aber die Rede auch vom Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes, die man entdecken kann auf dem Antlitz Christi. Ja, Licht ist hier das entscheidende Element. Aber ich möchte in der Predigt jetzt auch verdeutlichen, dass das äußere Licht nicht ausreicht, um die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Christi zu erblicken. Dazu braucht es dann noch ein anderes Licht, ein göttliches Licht. Und deswegen nenne ich die Predigt Licht und Erleuchtung. Das sind zwei schöpferische Akte Gottes. Wollen wir erstmal über den ersten Akt nachdenken. Das ist ja schon etwas ganz Gewaltiges. Wenn Gott spricht, es werde Licht, und plötzlich dringt das Licht in die Finsternis und macht alles, was vorher unsichtbar war, nicht nur sichtbar, sondern eben auch wunderschön. Wenn ich jetzt Physiker wäre, dann könnte ich Ihnen vieles erzählen über das Geheimnis des irdischen Lichts. Und bis heute streiten sich die Gelehrten. Ist das nun ein Wellenphänomen oder sind es kleine Mini-Teilchen? Das wäre dann die Korpuskeltheorie. Oder sind es Quantenphotonen, die sich in rasender Geschwindigkeit fortbewegen? Wir müssen da jetzt keine neuen Theorien dazu erfinden, aber wir dürfen staunen über dieses Phänomen des irdischen Lichts. Nicht umsonst wird es gleich am ersten Schöpfungstag erschaffen. Wasser und Licht. Ich habe jetzt einen Schöpfungsvortrag gehalten, da im Kräutercafé in Weiler, da habe ich das auch betont. Wasser und Licht, das sind die entscheidenden Voraussetzungen für irdisches Leben. Und wenn wir mal über das Licht etwas nachdenken, dann ist es schon sehr erstaunlich, wie flexibel Licht überhaupt ist. Es kann reflektiert werden. Es kann absorbiert werden. Es kann zerstreut werden. Wunderbar, was das Licht alles so mit sich machen lässt. Aber das wissen wir, glaube ich, alle. Wie wertvoll und wie absolut notwendig Licht ist für unser menschliches Leben. Ich sagte eben schon, ich habe eine Augenoperation hinter mir, eigentlich zwei, also zweimal grauer Star. Und das für mich entscheidende Erlebnis war, als ich zum ersten Mal die Binde wieder abkriegte, die Welt ist ja noch viel heller, als ich mir das bisher so dachte. Wenn man mit so getrübten Linsen durch die Gegend läuft, gewöhnt man sich ja an die Dinge. Und jetzt war plötzlich wieder alles sehr hell, sehr licht. So stelle ich mir das ungefähr vor, wenn wir hier unseren irdischen Leib verlassen und dann die Augen wieder aufmachen in einem neuen Leib. Es muss unwahrscheinlich schön sein, aufregend, wenn wir dann Gottes Schönheit direkt vor Augen haben, was ein normalsterblicher Mensch ja niemals sehen kann. Das werden wir als Erlöste dann, wenn wir den Herrlichkeitsleib haben, in Ewigkeit erfahren können. Wunderbare Aussichten. Aber man muss doch in gleicher Weise dann auch sagen, so schön das irdische Licht ist und so wunderbar die Farbskala uns entgegenleuchtet. Die Farben werden ja durch die Atmosphäre erzeugt, durch diese kleinen Moleküle, die die elektrischen Schwingungen, die von der Sonne ausgehen, dann in Farbe umsetzen. Und unser Auge, darüber könnte man auch einen ganzen Vortrag halten, ist tatsächlich in der Lage, diese Farbpalette dann wahrzunehmen. Ja, wenn man so Augenprobleme hat, da beschäftigt man sich mit diesen Dingen etwas näher. Ich dachte immer, dass die Augen die Bilder erzeugen, das stimmt ja gar nicht. Sondern es sind elektrische Impulse, die hier von unserer Netzhaut ans Gehirn gesendet werden. Und das Gehirn macht aus diesen Impulsen Bilder. Wunderbar. Diese Geheimnisse, die alleine in diesem Seh- und Schauvorgang liegen. Es ist also fantastisch. Meine Frau und ich, wir sind 20 Jahre den wildwachsenden Orchideen hinterher spaziert, haben sie gesucht und fotografiert. Eine Farbfreude, eine Farbpracht leuchtet einem da entgegen. Sagenhaft. Oder wer einen Sonnenuntergang mal so richtig in der Stille auf sich wirken lässt. Oder ein Eisvogel mal vorbeifliegen sieht, ein funkelnder Diamant, der kommt doch aus dem Staunen nicht mehr raus. Aber ich sagte es schon, so wichtig und schön und wunderbar diese ganzen irdischen Zusammenhänge sind, was Gott da alles in seinem Plan, in seiner Schöpferkraft uns geschenkt hat, das Herz kann trotzdem dunkel bleiben. Man kann so geblendet sein geradezu vom Licht, aber im Herzen kann es ganz dunkel sein. Als Goethe starb, soll er gesagt haben, mehr Licht. Ich würde sagen, es wäre gescheiter gewesen, wenn er gebetet hätte, ich brauche Erleuchtung, ich brauche nicht nur Licht. Ich muss doch eine Kraft haben, die auch in der Lage ist, meine inneren Dunkelheiten zu erhellen. Und damit bin ich beim zweiten Punkt. Was ist eigentlich Erleuchtung? Die Sätze sind ja nicht so ganz einfach formuliert, die der Paulus hier schreibt. Jetzt will ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Ach so, ja, das ist keine schlechte Idee. Die ist ein bisschen größer. Nein, ich will nochmal den 6. Vers uns in Erinnerung rufen. Der ist hier der entscheidende Vers, 2. Korinther 4, Vers 6. Und da sagt der Paulus, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Also ein komplizierter Satz, zweifellos. Ich will ihn etwas vereinfacht darstellen. Erleuchtung erfährt ein Mensch, wenn er durch ein unmittelbares Eingreifen Gottes die Herrlichkeit Gottes in Christus entdeckt. Das ist Erleuchtung. Wenn wir in Christus unseren Herrn und Heiland entdecken, wenn wir merken, das war ja nicht nur ein Mensch, sondern das ist Gott in Menschengestalt. Was niemals vorher und was niemals nachher je geschehen ist in dieser Welt. Gott selbst als Mensch nimmt Anteil am Leben der Menschheit, am Leiden der Menschheit und lässt sich die Not und die Sünde der Welt selber aufladen. Ich gehe jetzt mal davon aus, liebe Brüder und Schwestern, dass wir alle erleuchtet sind. Und wenn nicht, dürfen wir das doch erbitten. Herr, schenke mir auch die innere Erleuchtung, das innere Licht, dass ich in Christus meinen Herrn und Erlöser entdecke. Bei Paulus war es ja vor Damaskus. Das hat ihn ja wirklich umgehauen, im wörtlichen Sinn vom Pferd gefallen. Und ein äußeres Licht geschaut, aber noch viel wichtiger, ein inneres Licht ging ihm auf. Und Christus stand vor ihm und sprach zu ihm. Nicht jeder hat so ein Damaskus-Erlebnis vorzuweisen. Aber in irgendeiner Weise muss es uns da klar werden, dass dieser Christus ein und alles und das Wichtigste und der beste Freund und der ewige Herr und Heiland und König meines Lebens und Hirte meiner Wege ist. Das muss doch in einem Menschenleben irgendwann mal deutlich werden und das nenne ich Erleuchtung. Als ich 1970 in der alten Nürnberger Messehalle in der letzten Reihe saß und auf die Uhr guckte. Wann ist denn dieser fromme Zirkus hier endlich vorbei? Ich war da auf eine Evangelisation mit Billy Graham eingeladen worden, mitzugehen. Hatte überhaupt kein Interesse daran. Bin nur einer lieben Kindergartenschwester zuliebe dahin gegangen, weil die mich dreimal energisch eingeladen hatte. Da war das mein Damaskus-Erlebnis. Der Billy Graham predigt ein paar Minuten über den blinden Bartimäus, Markus 10, und plötzlich kann ich glauben. Weiß ich noch wie heute. In dem Moment, wo der Billy Graham predigte, dass dieser Jesus sich dem blinden Bartimäus nochmal zuwendete, in dem Moment wusste ich, ich bin ja auch so ein Bartimäus. Und dieser Jesus, der ist ja nicht nur damals für diesen Blinden da gewesen, der ist ja echt für mich jetzt hier und heute da. In dem Moment konnte ich glauben. Das war die Erleuchtung. Bei meiner Frau war es ein paar Monate später in der Küche. Also, wie immer, wo immer, ist völlig egal. Aber so ein Erleuchtungserlebnis, das kann schon unser menschliches Leben total verändern. Wie gut, dass es nicht nur das irdische Licht gibt, sondern auch das himmlische Licht. Haben wir das nicht eben gesungen, dass unser Verstand mit Finsternis verhüllet ist? Und damit bin ich beim dritten Punkt. Das nimmt ja jetzt in diesem Text auch zwei Verse ein, dieses entsetzliche Phänomen, dass es einen Gott dieser Welt gibt, der in der Lage ist, Menschen blind zu halten, ihren Verstand zu bedecken, ihre Gesinnung im Dunkeln zu lassen. Ich finde, das ist eine entsetzliche Tatsache, dass hier ein, ja, ich will nicht sagen gegen Gott, aber ein Widersacher auch am Werke ist, der die Menschen in der Blindheit bewusst zu halten imstande ist. In der Dunkelheit ihrer Sinnlosigkeit. Und wem würden da nicht viele Beispiele einfallen? Dass Menschen ja nur von den dunklen Impulsen ihrer eigenen Seele und ihrer eigenen Sünde beherrscht werden und sich beherrschen lassen. Das ist oft so eine Tragik. Wenn ich an die Jakobssöhne Simeon und Levi denke, die von Rachegedanken nur so gepackt waren, ja, dass sie die sich hier mitten einfach niedergemäht haben. Ein Wahnsinnsakt. Aber so ist es, ja, wenn ein Mensch so von den dunklen Trieben gelenkt und geleitet ist, der geht über Leichen. Aber es sind ja nicht nur Rachegeister, die uns dann kaputt machen. Es ist ja dann auch so viel anderes. Neid kann einen Menschen kaputt machen. Geldgier. In unserer eigenen Verwandtschaft hatten wir zwei Menschen, die haben nur für die Vermehrung ihres Geldes gelebt. Für nichts anderes einen Blick gehabt. Sie wollten gern Millionäre werden, nicht wahr? Und haben, wie andere Bierdeckel sammeln, so haben die Geldscheine gesammelt. Es ist sehr tragisch, nicht wahr? Wenn der Fürst, der Gott dieser Welt einen Menschen so in der Mache hat, dass er dann sich nur noch von seinen dunklen Trieben beherrschen lässt. Und ich finde, das sollten wir nicht zu locker nehmen, dass dieser Gott dieser Welt doch einen erheblichen Einfluss hat. Vielleicht beten wir für Leute, die auch in der inneren Blindheit noch stecken, schon 20 Jahre und es tut sich nichts. Wir übrigens auch. Und da fragt man sich, ja, ist denn nun der lebendige Gott stärker oder der Fürst dieser Welt? Da kann man schon manchmal ins Nachdenken und in innere Krisen kommen. Aber wir beten fröhlich weiter. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Denn wir schaffen es nicht, die innere Blindheit und Dunkelheit eines Menschen zu überwinden. Wir können ja nicht mal unsere eigene Dunkelheit überwinden. Aber der lebendige Gott kann es. Und das wollen wir ihm zutrauen. In jeder Lebenslage und zu jeder Zeit. Und manchmal ist es dann eben, wenn man 20 Jahre lang betet, das 21. Jahr, wo sich was tut. Das war der erste Geburtstagsbesuch, den ich als junger Vikar in Erlangen damals unternahm, weiß ich noch ganz genau. Das war so eine gewisse Weichenstellung für meinen ganzen Dienst. Komme ich da zu einer etwa 70-Jährigen zum Geburtstag und sie erzählt mir aus ihrem Leben und das werde ich nicht vergessen. Sie sagte, wissen Sie, Herr Vikar, ich muss Ihnen mal was erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Wir haben in sehr beengten Wohnverhältnissen früher gelebt und mein Schwiegersohn, ja, unmittelbar in Tuchfühlung mit mir und es war schwierig. Der wollte von Gott nichts wissen. Und ich habe immer versucht, ihm Hinweise zu geben und er verschloss sich immer mehr und wurde immer aggressiver. Es war eine schlimme Zeit in meinem Leben. Und dann, sagt sie, habe ich mich ganz aufs Gebet verlegt. Und ich sage, wie lange haben Sie dann gebetet? Und sie sagt, ja, genau 20 Jahre. Und dann plötzlich kam er ganz von alleine und sagte, Schwiegermutter, ich muss mal mit dir reden. Du hast etwas, was ich nicht habe. Erklär mir das bitte. Und sie merkte, jetzt ist die Zeit gekommen. Und dann wurde auch der Schwiegersohn erleuchtet. Ist das nicht wunderbar? Also die Erleuchtung, liebe Brüder und Schwestern, die wollen wir immer als das große und entscheidende Werk Gottes ansehen in einem menschlichen Leben. Und dann wollen wir noch einen vierten Punkt bedenken. Der steht hier im Text gleich am Anfang. Da bekennt der Paulus von sich selber, wie er an seinen Dienst herangeht. Und im griechischen Urtext ist es noch etwas plastischer und deutlicher als hier in der Luther-Übersetzung. Da sagt er zum Beispiel, ich habe mich losgesagt von allen schändlichen Heimlichkeiten. Losgesagt. Das Wort blieb bei mir hängen. Und ich denke, das ist dann auch die Konsequenz der Erleuchtung, dass wir uns von den weltlichen, sündhaften, schändlichen Gedanken und Trieben und Handlungen lossagen. Vor ein paar Jahren, weiß ich noch, bekam ich mal zwei Anrufe von ganz wildfremden Leuten und waren beide im Predigtdienst für den Herrn tätig und beide klagten über ein Problem, nämlich pornografische Bilder. Und sie sagten, wir kommen nicht los davon. Und ich weiß noch, ja, wie mir sofort klar wurde, hier kann ich nicht helfen. Hier muss Gott selbst eingreifen. Hier muss ein Lossagegebet kommen. Und das haben wir dann also zu den zwei ganz unterschiedlichen Leuten durchs Telefon getan, und sie haben sich losgesagt von diesen vergifteten Bildern. Was geschieht in der Pornografie, bei Männern besonders, nicht wahr? Da kommen fremde Bilder in die Seele hinein und die gewinnen ein solches Eigenleben, dass man nur noch auf diese Bilder fixiert ist und selbst die eigene Frau nicht mehr richtig wahrnehmen kann. Also, Paulus macht es uns vor. Ich habe mich losgesagt von den schändlichen Heimlichkeiten. Und wer in irgendeiner Weise an irgendeiner Sucht noch festhängt, liebe Brüder und Schwestern, da kann ich nur sagen, ja, am besten mit einem Seelsorger. Ein Lossagegebet sprechen. Ich habe immer eins in meiner Bibel hinten, weil immer mal wieder Leute kommen und festhängen an bestimmten Verhaltensweisen und Mustern. Lossagen, so wie Paulus, das ist der Weg der Erleuchteten. Denn jetzt leben wir als Kinder des Lichts. Das ist ein Unterschied. Wir machen nicht mehr jeden Mist mit, den diese Welt uns vormacht. Und dann sagt er zweitens, ich habe mich auch losgesagt von aller List, von aller Unaufrichtigkeit. Da können wir uns auch mal prüfen, ob wir nicht da und dort noch den krummen Weg gehen, um an unsere Ziele zu kommen. Mir fällt natürlich da sofort der Zachäus ein. Der war ja eigentlich ein Geldwechsler. Und ein frommer Jude, der fasste ja kein römisches Geld an. Und er münzte das dann um. Und ja, das lag ihm dann, beziehungsweise es lag in seiner Regie, wie viel er dann nun umtauschte und wie viel er dem anderen dann zurückgab. Und er hat immer in die eigene Tasche gewirtschaftet. Und jetzt diese Begegnung mit Jesus. Und was sagt der Mann dann? Ich gebe jedem, den ich geschädigt habe, den ich also übers Ohr gehauen habe, vierfach zurück, was ich ihm schuldig bin. Manometer. Das ist doch beeindruckend. Vierfach. Er gibt ihm nicht nur das zurück, was er ihm letztlich geklaut hat, sondern vierfach. So ein kleiner Hinweis. Vielleicht gibt es in unserem Leben auch so eine dunkle Stelle, wo wir jemanden übervorteilt haben. Lieber Bruder, liebe Schwester, geh hin, bereinige das, denn du bist jetzt ein Kind des Lichts. Wenn du die göttliche Herrlichkeit, den göttlichen Abglanz auf dem Antlitz Christi entdeckt hast, dann sage dich los von aller Hinterhältigkeit, von aller List und Tücke, womit du anderen Menschen letztlich in sündhafter Weise begegnet bist. Und dann sagt er drittens noch, wir verfälschen das Evangelium nicht. Na, wie wunderbar, dass wir das Evangelium, das klare Wort Gottes, aus dem Munde des Paulus in seinen Briefen empfangen konnten. Welch eine Wohltat! Was ist das ja für eine über die Jahrtausende reichende Gnade Gottes, dass wir aus dem Mund der Apostel das unverfälschte Evangelium empfangen haben. Das wollen wir mal wieder ganz neu mit großer Dankbarkeit zur Kenntnis nehmen. Wir sind ja von früh bis abend von Verfälschungen umgeben. Ja? Und da denke ich nicht nur an Frau Kessmann, die vor ein paar Jahren erklärt hat, dass selbstverständlich Josef der Vater Jesu gewesen sei. Das ist eine glatte Verfälschung. Nein, man muss nur die Morgenandachten hören, wie viele Verfälschungen des Evangeliums begegnen uns von früh bis Abend. Dass wir hier einen klaren, unverfälschten Blick auf das Evangelium Christi haben, wenn wir dieses wunderbare Buch und insbesondere die Briefe der Apostel zur Kenntnis nehmen. Licht und Erleuchtung, das war das Thema. Und wir wollen dankbar sein, dass wir überhaupt das Licht haben. Wenn ich nach Auto fahre, setze ich meine Sonnenbrille auf. Mir ist das Licht im Moment noch zu viel des Guten. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen besser wird. Wollen wir dankbar sein. Aber um noch viel mehr, lasst uns Gott danken für diesen schöpferischen Akt der inneren Erleuchtung, dass wir in Christus unseren Herrn und Heiland entdecken durften. Und wer es noch nicht hat, Herr, dem wünsche ich es von Herzen. Und wenn er will, können wir gleich anschließend an den Gottesdienst ein Gebet sprechen. Und so erbitte ich den Segen Gottes für uns alle. Lasst uns still werden. Herr Jesus Christus, nun wollen wir dir danken für dieses schöpferische, doppelte Tun, dass wir zusammen mit dieser ganzen Welt das Wunder des irdischen Lichts haben und nicht im Finsteren herumtappen müssen. Aber vor allen Dingen danken wir dir für dieses göttliche Werk der inneren Erleuchtung. Herr, und so bitte ich dich, Herr, dass wir als erleuchtete Menschen uns lossagen von allen dunklen Verhaltensweisen und Machenschaften. Und ich bitte dich für alle, die sich nach innerer Erleuchtung sehnen, dass sie doch diesen Schritt finden und dass du ihnen begegnest. Herr, so segne uns diesen Sonntag und diese ganze Woche und lass uns als Kinder des Lichts leben, in Zeit und Ewigkeit. Amen.